digitales Employer Branding und Recruiting. Mit Michael Lorenz und Frank Nientiet.
Gut, heute mal wieder eine Folge, wo wir alle an unterschiedlichen Orten sind, Frank. Vor allen Dingen du hast hier einen schönen Ort ausgesucht. Hallo, grüß dich in den Norden.
Ja, hallo Michael. Heute mal remote tatsächlich und ich bin in Scharbeutz und die Sonne ist gerade hier zum Vorschein gekommen. Und heute mit dabei Marcel Rütten. Hallo Marcel, grüß dich.
Hallo zusammen.
Marcel ist seit 15 Jahren im Personalmanagement, ich hoffe, das stimmt so, unterwegs und zählt zu den bekanntesten Stimmen rund um Recruiting, Employer Branding und HR-Strategie im deutschsprachigen Raum. Er war auch vorher in unterschiedlichsten Führungsrollen für Talent Acquisition, Employer Branding unterwegs und schreibt auch als Blogger auf HR for Good, ist Speaker, Autor und Podcaster. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob am bekanntesten, aber sicherlich sehr bekannt durch die Recruiting-Konferenz Schicht im Schacht. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich bin ja auch im Ruhrgebiet geboren und freue mich sehr, heute einen Gast zu haben, der sogar Freunde in meiner Heimatstadt hat, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben.
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und ehrlicherweise muss ich dazu sagen, das passiert gar nicht so selten, wenn ich den Leuten sage, ich komme aus dem Ruhrpott und ich meine, gut, das ist wahrscheinlich sogar das Offensichtliche, wenn man mich sieht, aber im Zweifel hört man es auch raus. Das Spannende, was aber immer passiert ist, dass die Leute dann immer sofort sagen, übrigens, ich wohne nur im Exil, eigentlich komme ich auch aus dem Ruhrpott, oder aber, was auch ganz häufig passiert ist, dass die Leute irgendwie, weiß nicht, Freunde, Familie und so da haben und dann quasi dieser Reality-Check immer stattfindet mit dem Ruhrpott. Ich meine, ehrlicherweise ist das jetzt nicht so überraschend, weil das ist einfach die Region mit der größten Population in Deutschland. Also von daher, hier spielt die Musik.
Sehr schön, das ist die richtige Einstellung dazu. Genau, und wir haben ja auch schon gesagt, endlich mal wieder auch ein Gast außerhalb der ostwestfälischen Grenzen. Das wurde ja auch mal wieder Zeit, nicht das, was wir schon nicht hatten. Ja, auch mit Tim Verhoeven, der ja auch mit dir eng verbunden ist,
hatten wir ja der auch schon. Der übrigens auch ein Ruhrpott-Kind ist, ne? Der kommt auch aus Essen, also um quasi diese Story weiterzuführen.
Ja. Sehr gut. Jo, lasst uns einsteigen. Wir fangen an mit unseren 5 Fragen zu beginnen. Geboren und aufgewachsen bin ich in. Ich glaube, habt da so eine Vermutung.
Ja, geboren und aufgewachsen in Duisburg. Wobei das Aufgewachsen würde ich gerne erweitern zum Ruhrgebiet tatsächlich, weil sich mein Leben immer schon entlang der A40 oder der S-Bahn-Linie S1 abgespielt hat. Also einmal irgendwo zwischen Duisburg und Dortmund, habe in jeder Stadt schon gelebt und oder gearbeitet innerhalb des Ruhrgebiets. Also von daher, ja, ich bin zwar in Duisburg zu Hause, aber eigentlich im gesamten Ruhrgebiet.
Ruhrpott-Kind. Man hört es aber nicht, Marcel. Hast du deinen Ruhrpott-Dialekt abgelegt?
Jetzt aktiviert. Okay. Ich habe eine Ausbildung oder Studium als?
Ich habe beides tatsächlich. Ich habe ein duales Studium gemacht, bei dem ich eine Ausbildung als Bürokaufmann gemacht habe. Die Leute aus dem Ruhrgebiet werden es kennen, bei Grafsreisen. Der Reiseprofi in NRW ist ein Busreiseveranstalter, ein relativ großer. Da habe ich von 2004 oder so um den Dreh meine Ausbildung gemacht. Und parallel dazu in Bochum Betriebswirtschaftslehre studiert mit Schwerpunkt Personalmanagement, also total langweilig eigentlich, also der Klassiker. Genau, und habe da eben ganz normal mein Studium als Diplom-Betriebswirt abgeschlossen.
Und wie es dann weiterging, das besprechen wir gleich wahrscheinlich noch. Genau, meine Begeisterung für Employer Branding wurde geweckt durch. Wann ging das los? Oder Recruiting, können wir natürlich auch sagen.
Ich würde sagen Mitte der 90er, wobei das Thema Recruiting bei mir da noch gar nicht so richtig präsent war, aber ich muss so weit ausholen, weil ich habe als Jugendlicher damals von meiner Mutter einen Rechner geschenkt bekommen mit einem holländischen Windows 3.1 System drauf. So, und das waren so meine Anfänge, mich irgendwie mit Digitalem zu beschäftigen. und habe in dieser Zeit auch gelernt, wie man Homepages programmiert. Und habe dann angefangen, so als Teenie meine ersten eigenen Homepages zu machen. Habe dann während des Studiums irgendwie für andere auch Homepages programmiert und da irgendwie 2,50 € nebenbei verdient. Und so richtig das Recruiting und Employer Branding Herz ging dann auf, so Anfang der 10er Jahre, als das Recruiting und die Personalgewinnung digital wurde. Also die ersten Bewerbermanagementsysteme eingeführt wurden und sowas, dass man sich dann auf einmal nicht mehr postalisch bewerben musste, sondern dann auch ein Online-Formular ausfüllen konnte. So. Und in dieser Zeit war das so, dass die Unternehmen, bei denen ich zu der Zeit gearbeitet habe, immer gesagt haben, ey, du kannst doch das mit diesem Internet da, kannst du uns mal so ein System einführen oder kannst du uns mal so eine Homepage da fertig machen? So, und das habe ich dann immer so nonchalant nebenbei gemacht. Und ja, da bin ich dann irgendwie von einer sehr generalistischen HR-Rolle immer stärker im positiven Sinne abgedriftet ins Recruiting und ins Employer Branding.
Und das sogar noch mit, nennen wir es mal, technischem Hintergrund.
Ja, das gab es zu der Zeit gar nicht so häufig, ne?
Also, genau. Naja. Also da wird es wohl noch kein Baukasten gewesen sein. Das war auch die Zeit, wo ich auch meinen ersten...
Nee, das war nur eine harte HTML-Codierung.
Wo ich meinen ersten 486er hatte. Aber gut, bevor wir abschweifen in die guten alten PC-Zeiten und 5¼-Zoll Disketten, fragen wir doch weiter. Am meisten an Employer Branding oder Recruiting fasziniert mich bis heute.
Eine ganze Menge, ehrlicherweise, weil ich mich 24/7 wirklich mit diesen Themen beschäftige. So, wir können im großen Anfang sozusagen, mich freut jedes Mal aufs Neue, so dieses große ganze Bild hinzukriegen, dass wir es schaffen, in irgendeiner Form als Arbeitgeber Menschen dazu zu bringen, ihren Lebensmittelpunkt dorthin zu verlagern. Also wirklich so dedicated, so würde ich es jetzt mal nennen, zu sein, zu sagen, ey, meine Karriere richte ich genau bei diesem Arbeitgeber aus. Und das ist was sehr, 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 sehr Schönes im Leben eines Recruiters, immer dann, wenn man jemandem sagen kann, ey, wir würden super gerne mit dir zusammenarbeiten, weil wir glauben, du hast genau die richtigen Skills, das richtige Temperament, genau die richtigen Einstellungen, die wir brauchen. Und wir glauben, du bist eine echte Bereicherung für uns. Und wenn man solche Gespräche schon öfter mal geführt hat, dann weiß man, wie viel davon auch ausgehen kann. Ne? Also das ist schon sehr, sehr stark. Und im Kleineren ist es am Ende des Tages, wenn man wirklich Geschichten von den Kollegen hört, wie sie an den Job gekommen sind oder wie sie es geschafft haben, den richtigen Job für sich zu finden. Das sind einfach so diese ganz kleinen, vielen Storys, die dazu beitragen, irgendwie jeden Tag aufs Neue motiviert zu sein und zu bleiben, dieses Matching einfach zwischen Arbeitgebern und sehr guten Talenten hinzubekommen.
Frank, wir haben schon einige Folgen in diesem Podcast gemacht, aber hat jemand diese Frage schon mal so beantwortet? Ich glaube nicht.
Nein. Nee, wirklich nicht.
Sehr gut. Ist das jetzt was Gutes, oder?
Ja, ich finde schon. Ich will natürlich jetzt keine Wertung machen, auch aus Wertschätzung vor allen anderen, aber das ist eine sehr vielschichtige Antwort und man merkt die vielseitigen Erfahrungen, glaube ich, direkt schon. Und das eigentlich noch beim Warm-up. Mein Lieblingspodcast ist.
Oh, da muss ich jetzt wirklich ehrlich sein mit euch. Ich selbst produziere ja auch 4 Podcasts an der Zahl und ich bin gar kein Podcast-Hörer. Das heißt, ich kann euch sagen, also ich habe nicht einen einzigen Podcast bei mir im Abo.
Ach.
Ich gehöre zu denjenigen, die ab und zu mal selektiv Podcast-Folgen hören. Also immer, wenn irgendwo was aufplöppt oder so, ne, und ich dann vielleicht den Folgentitel oder den Teaser dazu ganz spannend finde, dann höre ich einen Podcast. Aber dass ich so richtig, richtig regelmäßig Podcasts höre, kommt tatsächlich sehr selten vor. Das ist auch vielschichtig, ehrlicherweise. Ist manchmal auch natürlich so ein bisschen zeitlich bedingt. Vielleicht auch so ein bisschen räumlich, weil wir bei uns im Office alle gemeinsam in einem größeren Office sitzen. Das wäre dann irgendwie unfair, wenn ich sage, übrigens, jetzt läuft meine Podcast-Playlist hier und ihr müsst alle mithören. Das fände ich dann ein bisschen schwierig. Aber nee, ich bin ehrlicherweise auch viel lieber Musikhörer als Podcast-Hörer. Also ich habe eine sehr ausgedehnte Plattensammlung zu Hause, die umfasst aktuell, also ich hoffe, meine Frau hört nicht mit, aber die umfasst aktuell 4.500 Platten.
Wow.
Und da versuche ich meine Zeit wirklich sehr intensiv mit Musik hören zu nutzen.
Ja, ich glaube, wenn man selbst Podcasts produziert, dann gleichzeitig auch noch viele zu hören. Mir geht das genauso. Ich höre ab und zu mal einen als Kind des Ruhrgebiets, um das immer mal wieder einfließen zu lassen. Den von Atze Schröder, Watt eine Woche. Ganz lustig zusammengefasst, geht so eine Viertelstunde. Kann ich nur empfehlen, wer den Humor so mag. Das ist immer ganz nett. Und tatsächlich höre ich den dann immer auf dem Rückweg am Freitag von der Arbeit nach Hause und lasse mir die Woche von Atze Schröder zusammenfassen.
Ja, ich will das auch.
Erheitert mein Wochenende dann meistens.
Ich will das auch ganz klar nicht als Wertung verstanden wissen. Es gibt so viele richtig, richtig gute produzierte Podcasts. Also man schafft ja gar nicht überhaupt zu umfassen, sozusagen, wie viel Gutes da draußen produziert wird. Aber ja, ich schaffe es irgendwie nicht. Oder vielleicht bin ich einfach auch müde, selbst vom Produzieren sozusagen, dass ich dann nicht noch zusätzlich höre. Aber also ich kann ganz gewiss sagen, ich höre mir auf jeden Fall nicht meine eigenen Produktionen an. Das ist definitiv ausgeschlossen.
Das kann ich gut verstehen. Ja, lass mal einsteigen ins Employer Branding und Recruiting. Wir freuen uns sehr, dass du echter Experte bist und glaube ich, mit deiner Expertise so das ein oder andere auch nochmal ganz gut erläutern kannst. Im Vorfeld habe ich gelesen, dass du immer mal wieder betonst, dass Employer Branding und Recruiting zusammengehören. Und viele Unternehmen die beiden Disziplinen fachlicher voneinander trennen. Was hältst du von dieser Trennung? Ist die sinnvoll und gut oder gehört beides definitiv zusammen?
Sowohl als auch ist meine Antwort. Also auf der einen Seite ist es so, dass es natürlich sehr integrativ gedacht werden muss. Ich war ja ganz lange selbst auf Corporate-Seite, also habe in vielen Unternehmen als globaler Recruiting-Leiter arbeiten dürfen. Und die letzten beiden Stationen, zum Beispiel bei denen ich beschäftigt war, war ich in einer Rolle als Global Director Talent Acquisition und Employer Branding. Und der Zusatz Employer Branding umfasste weniger die Frage danach, welche Kampagnen steuern wir jetzt aus oder wie ist unsere EVP ausformuliert oder welche Bildchen nutzen wir. Ne? Also all das, was so von Strategie bis operativ da irgendwie zum Arbeitsalltag gehört, sondern vielmehr die Frage danach zu beantworten, warum kommen Leute eigentlich gerne hierhin oder warum kommen Leute vielleicht nicht mehr so gerne hierhin und dann die Ursachen und Treiber dafür zu identifizieren und dann entweder zu verbessern oder abzustellen, ne, je nachdem, welche Ausprägung das hat, aber tatsächlich dann mitverantwortlich dafür zu sein, dass wenn du ein bestimmtes Symptom feststellst bei einem Arbeitgeber, also keine Ahnung, ein hoher Krankenstand, hohe Fluktuation oder sowas, wirklich zu identifizieren, okay, woran liegt's denn? Liegt's vielleicht an schlechter Führung? Liegt's vielleicht an unfairer Bezahlung? Was auch immer die Gründe oder die Ursachen dafür sind, aber dann in der Rolle eines Employer Branding Verantwortlichen dann genau an diesen Themen zu arbeiten und nicht quasi die Maßnahmen danach zu wählen, zu sagen, okay, dann nehmen wir das mit den Fähnchen, das funktioniert ganz gut, ja, sondern wirklich zu schauen, okay, wenn Mitarbeiter uns hier verlassen, weil die Stimmung vielleicht am Boden ist, weil die Führungskräfte sich verhalten wie die Axt im Wald oder weil wir kein richtiges Grading haben und dadurch eine hohe Unzufriedenheit entsteht, weil Leute sich bei uns unfair bezahlt fühlen oder unfair behandelt fühlen, dann müssen wir aus der Sichtweise von Employer Branding genau an diesen Themen arbeiten, weil das wiederum dann direkt einzahlt auf Werte und Kultur und all das, was wir so predigen, ja, und dann am Ende des Tages auch die typischen Verhaltensweisen innerhalb der Organisationskultur ausmacht und das dann viel spannender ist und vor allem wirksamer, als sich das mit den bunten Bildchen zu überlegen.
Ja, und es kommt ja noch dazu, dass wenn Leute, die im Unternehmen sind, wenn die zufrieden sind, dann erzählen sie es natürlich auch gerne weiter, wenn jemand gesucht wird. Ne?
So, ja, total.
Das ist ja einer der größten Effekte, sehe ich auch immer wieder bei uns. So, wir haben ja gar nicht die riesen Mittel, um da jetzt zu sagen, wir machen wer weiß was. So, aber ne, wenn die Leute zufrieden sind, dann erzählen sie es gerne weiter. Sie teilen es irgendwie über die Social-Media-Kanäle und so. Das ist ja ein Wert. So, da könntest du wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie versuchen, eine Eurozahl dran zu schreiben. Aber so, den denke ich manchmal sehen viele gar nicht, was das auch noch bedeutet. Ne?
Genau. Aber die Frage von Frank hatte ja noch einen zweiten Teil, nämlich diese Verknüpfung innerhalb der Unternehmen von oder die Trennung letztlich auch von Employer Branding und Recruiting. Das kann insofern sinnvoll sein, dass wenn ein großer Arbeitgeber über eine hohe Komplexität in den Prozessen kommt sozusagen, dass du schon auch eine Arbeitsteilung hast, wo die einen sich wirklich dann um den End-to-End-Prozess in der Personalgewinnung, also von der Personalplanung oder Personalbedarfsplanung über wie schreiben wir aus, welchen Kanalmix wählen wir und so, bis hin zur Vertragsunterschrift kümmert. Und auf der anderen Seite ein Team hast, die sich eben darum kümmern, die Pipeline mehr oder weniger von oben zu füllen. Ne? Also ein ausreichendes Maß an Aufmerksamkeit zu kreieren für den Arbeitgeber, um dann überhaupt erstmal in den Markt zu schreien, dass man vielleicht auch ein ganz okayer Arbeitgeber sein kann. Deswegen kann durchaus da eine Trennung Sinn machen. Nichtsdestotrotz muss es aber extrem stark miteinander verknüpft sein. Also was ich durchaus als sehr problematisch sehe oder immer gesehen habe, ist, wenn das Employer Branding Teil der Marketing Unit ist und das Recruiting Teil der HR Unit. Ja, so dass die dann über völlig andere Berichtslinien kommen und dann verfolgen die auch ganz klar unterschiedliche Ziele, weil die bekommen ja über ihre Units jeweils eigene Ziele und dann ist das selten wirklich, wirklich gut verknüpft. Außerdem hört man dann oft die RecruiterInnen darüber klagen, was die Kollegen aus dem Employer Branding schon wieder versprochen haben und man in den Interviews letztlich ausbaden muss.
Ja, absolut. Ich glaube, da muss es ein gutes Miteinander geben, ein gutes Zusammenspiel auch miteinander geben. Und tatsächlich, ich habe jahrelang bei uns, bei Böllhoff, das internationale Marketing auch geleitet und habe immer gesagt, Instagram brauchen wir bei uns im Unternehmen nicht. Und dann habe ich so ein bisschen den Fachbereich gewechselt, ins HR hinein. Und das Erste war, da kam Azubis auf mich zu, wir wollen Instagram machen. Und dann habe ich mit dem neuen Hut HR gesagt, das ist ja eine coole Idee, das ist so ein tolles Vehikel, spricht junge Leute an. Wir haben viel mehr Flexibilität und dann mit meiner Nachfolgerin auch gleich in die Diskussion reingekommen. Das müssen wir absprechen, das müssen wir freigeben, die Bilder sind nicht ganz okay und so. Und da habe ich genau gespürt, dass das gar nicht ja von der Person meiner Nachfolgerin ausging, sondern dass es einfach auch völlig verschiedene Rollen sind. Und ich glaube, das macht es dann im Unternehmen aber auch aus, dass man natürlich in seinem Bereich spezialisiert ist, aber auch immer noch gut mit den anderen Bereichen eben kommuniziert. Und wir sind gut abgestimmt jetzt miteinander und geben bestimmte Inhalte eben von Insta auch weiter für den LinkedIn-Kanal. Der wird dann natürlich nochmal ein bisschen anders aufbereitet und so. Also ich glaube, das gute Miteinander und über alle Funktionen und Kanäle gedacht ist ganz gut. Silo-Denken funktioniert, glaube ich, in keinem Unternehmen wirklich erfolgreich.
Ja, und was man ja fairerweise dazu sagen muss, ist, dass das Marketing einfach deutlich kompetenter ist in Sachen Marketingmethoden. Ja, so, wenn wir uns das Recruiting heute angucken, dann sind eben super viele Mechanismen und Tätigkeiten, die wir da haben, sehr stark marketinglastig. Ich habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, das kommt im Herbst raus. Das heißt, Recruiting trifft Marketing, wo es wirklich um diese Schnittstellen auch geht. Ne? Also welche Methoden aus dem Marketing können wir wirklich mehr oder weniger 1:1 ganz gut übertragen ins Recruiting, welche vielleicht auch nicht. Aber einfach auch so die Verschiebung, dieses Berufsbild auch zu zeigen. Ja? So wenn vielleicht vor 10 Jahren das Berufsbild noch völlig anders aussah, ist es heute schon so, dass wir immer auch jemanden brauchen, der sich irgendwie damit auskennt, eine Karriereseite auch ordentlich bauen zu können, Suchmaschinen optimiert aufzustellen, richtige Botschaften zu senden, ein ICP festzulegen. Also ICP meint quasi, wer ist meine differenzierte Zielgruppe, ne? Das daran auszurichten. Das sind alles Dinge, die im Marketing deutlich früher immer passieren und vorkommen und dann erst später ins Recruiting oder im Recruiting dann landen. So ein bisschen wie früher, ne? wenn wir Musik aus den USA wahrgenommen haben, ja, und die irgendwie erst 3 Jahre später in Deutschland rausgekommen ist. Ähnlich im Recruiting.
Zum Glück sind auch da die Zyklen kürzer geworden.
Ja, das stimmt.
Absolut. Und das, was du beschreibst, kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe unglaublich viel vom Marketing mit in den HR-Bereich hineinnehmen können, habe erstmal mit einer EVP angefangen, habe mit einer Strategie angefangen fürs Employer Branding. Wir haben die Employer Branding Attribute mal definiert, also wofür stehen wir als Arbeitgeber, was sind unsere Stärken. Wir haben uns die Zielgruppen angeguckt, die unterschiedlichen Kommunikationskanäle. Ich habe so viel von meinem Marketingwissen und der Erfahrung im HR profitieren können. Also 80% Parallelen würde ich mal sagen. Wie schätzt du das denn ein? Das war jetzt, also so wie ich das erlebt habe, war das ja meine persönliche Geschichte ein bisschen, dass ich mein Wissen mitgenommen habe, auch ein bisschen zufallsgeprägt für unser Unternehmen. Wie handhaben das die anderen Unternehmen? Haben die auch im Personalbereich dann Menschen inzwischen beschäftigt, die Employer Branding strategisch denken und entwickeln, oder ist vieles einfach noch maßnahmengetrieben?
Sowohl als auch. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr heterogenes Feld. Das hängt immer so ein Stück weit von dem Reifegrad der jeweiligen Organisation ab, ne? Also inwieweit hat sie da auch Kompetenzen in den letzten Jahren aufbauen können, und je mehr da passiert ist sozusagen, desto strategischer sind die Dinge dort umgesetzt. Wobei man fairerweise auch da sagen muss, also es ist schwierig, das in einer pauschalen Antwort wiederzugeben. Ja. Aber was ich immer noch nicht in der Breite feststelle, dass, also wo wir bei diesem Beispiel sind, dass wenn ich jemanden neu besetzen muss in meinem Recruiting-Team, dann gehen ganz viele Unternehmen immer noch hin und suchen, was weiß ich, Wirtschaftspsychologen, Wirtschaftspädagogen, im Zweifel Juristen, ja, weil es dann vielleicht auch um Arbeitsverträge geht oder so. Aber wer stellt denn ganz bewusst von vornherein direkt einen Online-Marketing-Manager in seinem Recruiting-Team ein? Das machen ja die allerwenigsten. Mhm. So. Aber super viele Kompetenzen, die ich heute im Recruiting brauche, kommen eher aus diesem Berufsfeld. Oder wie viele Leute kommen denn wirklich mit starken redaktionellen Kenntnissen? Ja, wenn ich eine sexy Stellenausschreibung texten soll oder eine Karriereseite texten soll, die super gewinnend ist, mir fallen wenig Juristen ein, die das richtig sexy können, ohne den Kollegen und Kolleginnen da zu nahe zu treten. Aber deswegen fehlt auch so ein Stück weit auch redaktionelle oder im Zweifel PR-Kompetenz im Recruiting, weil das gehört einfach nicht zur Grundausbildung einer jeden Recruiterin. Wobei auch da, es fehlt einfach auch an Standard. Ne? Was ist denn die Standardausbildung im Recruiting? Irgendwie hat man das Gefühl, dass kann so ziemlich jeder und ist eine wunderbare Einstiegsposition, bis man dann im Unternehmen merkt, upsie, Recruiting ist vielleicht doch ein bisschen strategischer oder strategisch wichtiger, als wir bis dato dachten. Da können wir dann nicht nur die 22-Jährigen, die gerade von der Uni kommen, drauf ansetzen, weil offensichtlich ist das hier ein geschäftskritisches Modell, was wir haben. Und dann sollten wir vielleicht auch hier und da nochmal Profis einstellen.
Ja, aber auch wie viel es um Content geht, ne? Also Frank und ich arbeiten ja auch seit vielen, vielen Jahren da zusammen. Das heißt auch die Ausbringung, die Maßnahmen, die sich daraus ableiten, ne? So Azubi-Marketing, okay, jetzt in Form von einem Instagram-Kanal, ne? Oder ein Employer-Branding-Podcast wurde mit aufgesetzt und so. Also, ne, wer hätte denn irgendwie vor 5, 6 Jahren gesagt, so, okay, Content spielt so eine entscheidende Rolle inzwischen, ne? Deswegen sehr schön, das so in der Klarheit auch nochmal zu hören oder auch so deinen Blick auf den Markt, weil das ist genau das, was ich auch sehe, das hat sich da auf jeden Fall verändert und das wird aber auch überall anders gelöst, ne? Also manchmal wird sich die Expertise dann halt von außen dazu geholt, wenn man sagt, okay, ich sehe den Bedarf nicht dauerhaft, wir haben jetzt hier mal so eine Phase oder es ist eher eine Kampagne und so, aber ja, ist auch jetzt nicht mehr komplett ungewöhnlich, dass solche Skills in den Unternehmen, also ich nehme es eher in den größeren Unternehmen wahr, aber dass sie jetzt da sind, ne? Das ist schon so.
Ich glaube, die Schwierigkeit, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich mit kleineren Unternehmen spreche, die stehen ja immer vor der Herausforderung, da sitzt dann 1 bis 2 PersonalerInnen, die irgendwie den ganzen Blumenstrauß in HR abdecken müssen. So. Und das ist halt total schwierig in einer Zeit, wo die einzelnen Disziplinen in HR, also Personalgewinnung, Personalentwicklung, Comp and Ben und so alles, was du da so brauchst, das kannst du ja in einer generalistischen Rolle gar nicht mehr so tief dann umfassen oder auch in der Qualität, die notwendig ist, abarbeiten. Und sie bleiben aber immer aufgrund ihrer Größe in diesem Spannungsfeld, dass es einfach nicht mehr Ressourcen zur Verfügung gibt als diese 1 bis 2 Personen, die sich dann um all die Themen kümmern müssen. Im Zweifel müssen auch noch die Gehaltsabrechnung mitmachen. Und das ist dann halt schon ein Punkt, wo ganz, ganz viele kleine Unternehmen Wachstumsschmerzen haben, weil sie merken, okay, wir können die Qualität, die notwendig ist, in der Form nicht mehr liefern. Vielleicht hat die Person die Capability dazu, ne? Also die Fähigkeiten, das grundsätzlich zu leisten. Nur dann fehlt es im Zweifel auch an Zeit. Wenn du für all die Themen zuständig bist und alle Hüte auffasst, wann willst du es denn machen? Also ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt in der Vergangenheit, aber das ist so meine Beobachtung häufig bei Unternehmen. Ich sag mal, in einem Korridor so 100 bis 250 Mitarbeiter, ne, wo HR noch nicht so richtig professionalisiert ist.
Kann ich dir direkt bei uns aus dem Unternehmen Beispiele nennen. Also in Bielefeld sind wir so, haben wir rund 1000 Beschäftigte und wir haben ein Werk in Brandenburg mit 200 Beschäftigten und in Sachsen normal mit einem Logistikzentrum mit 100 Beschäftigten. Und da ist genauso, wie du beschreibst, ne? Da haben wir ein bis maximal zwei Personalverantwortliche, die überhaupt nicht die Zeit haben und sich nie im Leben mit Employer Branding Aktivitäten systematisch beschäftigt haben. Also das kann gar nicht funktionieren. Und da kommen wir dann sozusagen ins Spiel, aus meinem Team heraus, fahren in die Standorte, analysieren erstmal, wie tickt das Unternehmen da bei uns vor Ort, welche Berufsbilder haben wir da, welche Wettbewerber sind da. Und dann haben wir ganz klassisch angefangen. Wir haben eine Website aufgesetzt, wir haben Fotos gemacht, wir haben Videos gedreht, haben die Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, haben die Social-Media-Kanäle bespielt, haben aber auch noch Print-Kampagnen gemacht, Radiowerbung gemacht. Also mein Eindruck war bei dieser Größenordnung, wenn du nicht als Unternehmer sagst, ich stelle mindestens mal jemand ein, dann wirst du das nie systematisch, Employer Branding betreiben können. Also weder von den Kapazitäten her noch von dem Know-how, weil es kann auch ja gar nicht entstehen, weil du den ganzen Tag mit anderen Sachen im Personalbereich beschäftigt bist.
Frank, du hast jetzt gerade die Systematik angesprochen. Marcel, du hast eben auch gerade schon mal von Reifegrad gesprochen. Bringt mich zu der Frage, Marcel, was würdest du denn sagen? Was ist denn beim Recruiting so ein Durchschnitt Durchschnittslevel? Und wo ist aber wirklich auch so ein Top-Level? Wie machst du da einen Unterschied?
Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Reifegradmodelle, ja, die man nutzen kann, um so ein bisschen festzustellen, wo man da gerade steht. Und ich sag mal, so ein unterster Reifegrad wäre halt so ein Zustand, wo du immer wieder auf der grünen Wiese neu startest. Ja. Du hast keine Vorlagen für nichts, du hast vielleicht nur basistechnische Infrastruktur, machst die Sachen immer nur auf Zuruf, es gibt keine Richtlinien, kaum Daten, die du nutzt oder sowas. Ne. Das ist einfach so ein Basislevel, wo du mehr oder weniger, um es salopp zu sagen, von der Hand in den Mund lebst. Wenn man dann auf so ein nächstes Level kommt, das wäre dann so ein Zustand, wo du schon ein Bewerbermanagementsystem hast zum Beispiel. Du hast eine bestimmte Kampagnenlogik, wie du Sachen ausspielst. Im Team gibt's eine gewohnte Arbeitsweise sozusagen, ne, dass jeder weiß, wofür er grundsätzlich zuständig ist, aber du bist schon noch ineffizient, weil du nicht komplett datengetrieben arbeitest. Und das wäre dann wiederum der nächste Status, dass wirklich alles, was du machst, oder all deine Prozesse so transparent sind, dass du genau weißt, wie die Performance deiner jeweiligen Recruiting-Prozesse oder deiner Kampagnen aussieht, dass du daraus Ableitungen ziehst oder Hypothesen triffst, ne, und dann wirklich ins Testing gehst, um zu gucken, wie können wir noch performanter werden, wie können wir noch effizienter werden, weil ist ja völlig klar, niemand von uns hat unbegrenztes Budget und die Herausforderungen werden immer komplexer. Deswegen müssen wir auch da immer datenorientierter arbeiten. Und wer würde denn von sich zugeben, ja, ich tue gerne die falschen Dinge? Niemand. So, also müssen wir auch irgendwie evident machen, was die richtigen Dinge sind. Deswegen müssen wir viel mit Daten arbeiten. Und so dieses Top-Notch-Level, da wo wir alle hinwollen, ist so diese ich würde es mal defensiv formulieren, eine AI-Readiness. Ne? Also, dass wir wirklich alle unsere Prozesse so ausgerichtet haben, dass schon viel automatisiert wird, dass wir in ganz vielen Fällen, da wo es sinnvoll ist, KI nutzen, um quasi die repetitiven, die administrativen Tätigkeiten in irgendeiner Form loszuwerden und uns auf die qualitativen Aufgaben konzentrieren. Ganz häufig höre ich zumindest in letzter Zeit immer, ja, wir haben eine AI-First-Strategie jetzt bei uns im Unternehmen ausgerollt, wo ich mir immer denke, ihr seid ja noch nicht mal AI-ready. Wie wollt ihr denn dann AI-First sein? Das ist dann immer so, die wollen dann immer drei Level direkt überspringen. Und das macht dann eben so einen Reifegrad auch aus, dass du dann auch wirklich mal darstellen kannst, okay, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und wir erwarten auch nicht, dass wir auf einmal irgendwie von 0 auf 100 gehen, sondern wir müssen wachsen in der Organisation. Das darf auch gerne organisch wachsen und sukzessive, dass alle in der Organisation auch verstehen, wie wir die Prozesse aufgesetzt haben, welche Wirkung von bestimmten Aktivitäten ausgehen sollen. Wir machen das bei uns zum Beispiel So, wir haben ein Reifegradmodell, was wir mit Unternehmen zusammen halt anwenden, wo wir wirklich dann erstmal einen Status quo aufnehmen können und sagen können, okay, euer Recruiting, euer Employer Branding, eure Personalgewinnung insgesamt sieht aktuell so und so aus und ist weder gut noch schlecht, sondern ist einfach der aktuelle Status quo. Und um zielgerichtet vorzugehen, geht es halt dann darum, jetzt einfach ein Bündel von Maßnahmen festzulegen, sukzessive quasi dann ins nächste Level reinzuwachsen. Und das ist immer ganz spannend dann zu sehen, weil dann auch der Vorstand oder die Geschäftsführung sich ein Stück weit entspannt, weil sie dann sagen, ja, okay, ist natürlich klar, dass wir nicht alles gleichzeitig machen können. Man aber trotzdem dann einen Fahrplan hat, wie man dann wächst. Und das ist auch das Schöne insofern, als dass dann Strategie operationalisierbar wird. Ja, das heißt, wie schaffe ich es denn, mein Invest als Geschäftsführung oder als Vorstand insofern umzumünzen, dass ich nicht nur im Sinne von wurde die Stelle besetzt, dann umrechne, sondern inwieweit haben wir es dann als Unternehmen auch geschafft, eine bestimmte Infrastruktur aufzubauen, selbst in der Lage zu sein, Mitarbeiter immer dann zu finden, wenn wir sie brauchen, innerhalb des Budgetrahmens und vor allem auch in der Qualität, so wie wir sie brauchen. Und quasi all dieser strategische Rahmen, der führt halt dann dazu, dass die Geschäftsführung oder der Vorstand dann sich, wie ich gerade gesagt habe, ne, ruhig zurücklehnen kann und sagen kann, okay, wir haben nicht einfach nur Geld gegen das Problem geschossen, sondern wir haben wirklich geschafft, auch einen Rahmen zu bauen. Ich sage mal ganz gerne das Zitat, wir schaffen es nicht, den Zaun zu bauen, weil wir die Hühner einfangen müssen. Das ist so ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen strategisch und operativ. Aber genau so Modelle, und ob es jetzt das eine oder das andere ist, spielt überhaupt gar keine Rolle, aber dass man sich einfach im Rahmen von Reifegraden bewegt, um dann eben genau diesen Zaun zu bauen und nicht mehr nur die Hühner einzufangen.
Ja, ich finde das genau der richtige Ansatz, wenn ihr da so reingeht und eben den Reifegrad bestimmt, also eine Ist-Analyse ja am Ende zu machen. Und ich glaube, ihr bringt ganz viele Benchmark-Daten dann ja auch schon mit, wenn ihr das häufiger macht und könnt das für die Unternehmen natürlich auch super gut einschätzen. Ich habe gehört, dass ihr ein Toolkit auch für die Candidate Experience entwickelt habt. Ich glaube, mit dem Michael Witt zusammen hast du das gemacht. Ich fand das sehr spannend, weil es eine sehr niederschwellige Art für Unternehmen auch sein kann, sich mit der Candidate Experience zu beschäftigen und die sozusagen sukzessive auch einfach zu verbessern. Du hast es, glaube ich, beschrieben in einer sehr haptischen Art und im Vergleich zu Online-Videos oder so, wo man sich berieseln lassen kann, hat man hier ein Toolkit tatsächlich haptisch in der Hand und kann als Unternehmen und als Team dort mitarbeiten. Kannst du das vielleicht mal erläutern? Ich fand das echt spannend zu hören.
Ja, also die Idee ist im Grunde genommen dadurch entstanden, ich selbst bin ja mittlerweile auch also wir beraten Unternehmen, aber wir haben das quasi entwickelt, um nicht mehr Berater nutzen zu müssen, weil jeder, der mal irgendwie im Recruiting, im Employer Branding gearbeitet hat, der weiß, sind so ganz viele kleine Stellschrauben, die man drehen muss, um mehr Wirkung zu erzeugen. Also es ist nie immer nur, wir machen jetzt eine große Strategie und dann werden wir hier richtig groß rauskommen, sondern es sind so ganz viele kleine Hebel, die du immer wieder neu justieren musst. Ne? Also du hast jetzt irgendwas auf der Karriereseite vielleicht angepasst, dann funktioniert das vielleicht für die nächsten 3 Monate ganz gut. Es gibt aber ja keine Garantie, dass das dann für die nächsten 5 Jahre so wunderbar funktioniert. Oder dass gerade dann die EVP neu entwickelt oder angepasst. Keine Garantie, dass die nächsten 5 Jahre auch so funktioniert. Und aus diesem Gedanken heraus, dieses ständige Iterieren, ist eben dieses Toolkit entstanden zu sagen, okay, wenn ich als Recruiter bei Hart sozusagen, ich sitze bei mir im Office und habe jetzt die Aufgabe, irgendwie mehr Wirkung im Recruiting zu erzeugen. Dann kann ich dieses Toolkit nehmen und quasi entlang der Candidate Journey, also von, ne, ich kenne dieses Unternehmen nicht, bis hin zu, ich habe da als neuer Mitarbeiter unterschrieben, dann kann ich aus der Perspektive des Recruiters eben genau diese Candidate Journey in jedem einzelnen Touchpoint selbst mit mir durchgehen, in einer Art Workshop sozusagen. Ne? Das heißt, ich habe so bestimmte, oder ich habe eine ganze Anzahl von Arbeitsheften pro Touchpoint und dann gehe ich das eben für mich durch, wie, was ist denn meine wichtigste Zielgruppe, wie ticken die, welche Erwartungen haben die an den Prozess, wie kann ich bestimmte Dinge noch besser machen, wo kann ich noch Potenziale heben, und das kannst du entweder alleine mit dir selbst im Büro machen, sozusagen, ne, immer mal einzelne Touchpoints durchzugehen, oder aber mit dem gesamten Team. Und das Coole daran ist, es ist nicht irgendwie, dass du dich ein, zwei Tage komplett wegschließen musst, wie in so einem Workshop-Format. Ne? Wenn du jetzt irgendwie einen Berater reinholst, dann macht er erstmal einen Workshop mit dir und geht dann mit dir jeden einzelnen Touchpoint durch. Und so machst du das Stück für Stück, so wie du gerade Zeit hast oder Bedarf hast, Dinge anpassen zu müssen. Und kannst dann einfach immer wieder neu ansetzen. Da sind halt unterschiedliche Methoden mit drin, wie du an die Verbesserung des Touchpoints rankommst. Und das was auch passiert, ist quasi, dass du einfach diese Candidate Journey sehr ganzheitlich betrachtest. Also nicht nur die Themen, die dir so ganz viel Spaß machen, die sowieso leicht von der Hand gehen, sondern du sollst auch die Themen bearbeiten, die dir vielleicht weniger Spaß machen, die aber auch wichtig sind, weil jeder einzelne Touchpoint kann dazu führen, dass die Candidate Journey als negativ betrachtet. Also, ne, ihr geht durch im IKEA und habt alle Zeit der Welt, alles wunderbar, Musik läuft, ist wohl temperiert da, Kinder sind vorher abgegeben im Smallland und ihr kommt zur Kasse und die Kasse steht voll bis hinten, dann habt ihr schon keinen Bock mehr, dann habt ihr eine negative Customer Journey. So, und das Gleiche passiert ja im Recruiting, im Employer Branding. Das heißt, wenn irgendein Touchpoint nicht so gut funktioniert, kann das Auswirkungen auf die gesamte Candidate Journey haben. Und das kannst du eben mit diesem Toolkit entweder abstellen oder zumindest mal verringern.
Mhm. Und jetzt nochmal gerade zum Verständnis, was kommt dann, was kommt als Ergebnis raus? Also ich glaube, ich habe es von der Methodik jetzt auf dem Level verstanden. Mhm. Aber was kommt raus? Was ist das Ergebnis? Was kann ich damit machen?
Eine Verbesserung eines jeden einzelnen Touchpoints. Also, keine Ahnung, ein Touchpoint ist dann zum Beispiel deine Karriereseite und dann gehst du eben dein Arbeitsheft durch und guckst, was habe ich schon alles und wo muss ich vielleicht nochmal nachjustieren. Oder ein Touchpoint ist das ganze Thema Auffindbarkeit. Dann gehst du halt die ganze Suchmaschinenoptimierung durch, all deiner Kampagnen, die du so fährst. Oder aber du willst mehr im Bereich Branding halt machen oder willst mehr über dich als Arbeitgeber erzählen, dann ist zum Beispiel ein Touchpoint mit drin, wie du einen Unternehmenspodcast für dich als Arbeitgeber aufstellst oder aber wie sieht die Onboarding-Journey bei dir aus. Ne? Dann gehst du einmal das Onboarding komplett durch und kriegst dann ganz viele kleine Hilfestellungen, um eben da kreativ mit umzugehen, quasi das, was schon da ist, in irgendeiner Form zu verbessern.
Ja. Du hast ja auch schon angesprochen, Daten und KPIs, Recruiting Analytics, total wichtige Punkte. Ich glaube, die Leidenschaft teilst du mit Tim Verhoeven auch ein wenig. Und das ist ja nicht gerade eine Paradedisziplin von HR-Lern, KPIs zu ermitteln, sich anzuschauen, Verbesserungen daraus abzuleiten. Für viele ist es vielleicht auch eine Beschäftigungstherapie, mehr als ein Steuerungsinstrument. Was sind so deine Wahrnehmungen zu Recruiting Analytics und was würdest du Unternehmen empfehlen?
Also als Tim und ich die Idee hatten, das Buch zu schreiben, hatten wir so zwei Stoßrichtungen. Die eine war: Komm, wir beschäftigen uns jetzt schon so lange mit diesen Themen, lass uns ein Buch für die Nerds schreiben, die richtig Bock darauf haben, noch tiefer reinzugehen. Und dann haben wir gedacht, naja gut, dann brauchen wir kein Buch schreiben, dann können wir uns einfach mit denen auch in den Raum setzen und dann einfach ein bisschen rumnerden. und wir haben dann eher den Ansatz gewählt zu sagen, wir wollen das Thema eigentlich in die Breite bringen, dass sich ganz viele Leute, die im Recruiting, im Employer Branding beschäftigt sind, viel mehr mit Daten auseinandersetzen. Weil was ja auch Teil der Wahrheit ist, dass ganz viele, hier ist mal ein bisschen weiter, ganz viele PersonalerInnen darüber klagen, dass sie vom Business nicht gehört werden. Ne? Mhm. So, und ein Teil der Wahrheit ist, ja, sie werden nicht gehört, weil sie keine Antworten liefern. So, sie liefern keine Antworten, weil sie sich nicht darum kümmern oder keine Kenntnis darüber haben, wie performant ihr Team oder wie performant ihre jeweiligen Aktivitäten sind. Und dafür brauche ich halt Kennzahlen. Ne? Wenn ich mit dem Business darüber quatschen will, was wichtig ist, dann muss ich das irgendwie in Zahlen evident machen. So, und Tim und ich haben einen sehr ähnlichen Karriereweg in den Corporates gemacht damals. Also haben uns sehr zeitgleich mit ähnlichen Themen beschäftigt und haben dann gesagt, lass uns das Thema so greifbar machen, dass die Leute, die das lesen, richtig Lust darauf haben, Datenquellen zu identifizieren. Wo kriege ich denn überhaupt all diese Daten her, die mir helfen könnten, mein Recruiting zu verbessern? Und wie kann ich dann Teile dieser Daten zu Kennzahlen oder sogar KPIs umwandeln, um damit auch steuern zu können. Ja, also wirklich dann Ziele festzulegen und dann immer wieder Daten zu nutzen, um zu schauen, inwieweit zahlt das auf meine Zielerreichung ein? Und das hört sich total groß an, dieses Wort Recruiting Analytics. Ja, das hört sich so an, als ob da irgendwie ein ganzes Büro voll Analysten sitzt und den ganzen Tag nichts anderes macht als irgendwelche SQL-Analysen oder so. Am Ende des Tages geht es nur darum, Datenquellen, die meistens eh schon da sind, ja, also das Bewerbermanagementsystem, die Social-Media-Plattformen, die Karriere-Webseite und so, all das in irgendeiner Form sinnvoll zusammenzuführen, um dann Transparenz darüber zu haben, wie gut mein Recruiting eigentlich aktuell funktioniert oder welche Wirkung davon ausgeht, um dann zu gucken, wie kann ich denn entsprechend nachsteuern oder nachjustieren.
Für mich wäre noch eine spannende Frage. Du hast eben auch schon das Thema AI Readiness gesagt, ne, so viel wie da gerade drüber gesprochen wird, sollten wir es in der Folge auch nochmal machen, gegen Ende. Gerade wenn du Datenquellen ansprichst, würdest du sagen, die Unternehmen sind gerade schon so richtig heiß da drauf, das jetzt auch mit den unterschiedlichsten KI-Modellen auszuprobieren und so? Erlebst du da schon jetzt Bereitschaft und Lust? Mhm. Oder wie ist da der Stand aus deiner Sicht?
Wir müssen, glaube ich, unterscheiden zwischen den Unternehmen und den MitarbeiterInnen in den Unternehmen. Ich glaube, wenn die Unternehmen, wenn wir das so pauschal formulieren, wenn die es vermeiden könnten, würden sie es vermeiden wollen. Ja? Das Ding ist aber, also ich meine, ihr kennt ja wahrscheinlich auch so übliche verdächtige Datenschutzbeauftragte, die dann sagen so, nee, stopp, also erstmal alles mit KI müssen wir erstmal prüfen und eine Projektgruppe aufmachen und dann mal gucken, was so passiert. Zur Realität gehört aber auch, dass die Kolleginnen längst schon auch alle möglichen KI-Lösungen nutzen. Die bauen dann halt eine Schatten-IT auf, ne? Bauen sich irgendwelche Workarounds und ziehen sich dann trotzdem ihren Kram aus ChatGPT und Co. Das ist aber kein böser Wille, sondern es ist einfach nur, dass das Unternehmen dann die Infrastruktur dafür noch nicht geliefert hat, ne? So, aber sie wollen halt trotzdem diesen Tempogewinn mitnehmen, den Qualitätsgewinn, der dadurch einhergeht. Auf der anderen Seite erlebe ich tatsächlich viele Unternehmen, die sich schon auch ernsthaft Gedanken darüber machen, welchen Einfluss KI insgesamt auf ihr Geschäftsmodell hat. Also das passiert schon. Ich glaube, das passiert in so ziemlich jedem Unternehmen, ne? Dass man zumindest mal eine halbe Minute darauf verschwendet, wird mein Geschäftsmodell so, wie es heute funktioniert, auch morgen und übermorgen tragfähig sein? Oder gibt es irgendeinen 14-Jährigen, der mal eben schnell mit Claude genau mein Geschäftsmodell kopieren kann? Halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen, ja, aber das sind einfach Bewegungen sozusagen, mit denen müssen wir uns gerade alle beschäftigen. Und ich glaube, der Ernst der Lage, wobei ich das nicht so negativ verstanden wissen will, der Ernst der Lage ist, glaube ich, schon jedem klar. Und ich glaube, wir sind aber insgesamt als Gesellschaft, als Belegschaft, als Unternehmen, sind wir schon auch gut darin zu verstehen, dass wir die Ärmel hochkrempeln müssen gerade, um ein Stück weit wieder aufzuholen, was wir vielleicht so die letzten Tage und Wochen verloren haben unterwegs. Also ich erlebe da schon eher einen positiven Aufwind, sich damit beschäftigen zu wollen. Ich erlebe in meiner Realität weniger Leute, die sagen, der Kram wird an mir vorbeigehen. Also anders als damals mit dem Internet sozusagen, ne? Als wir mit dem Internet angefangen haben, da war es schon eher so, dass die Leute gesagt haben, das geht an mir vorbei. Jetzt ist es eher so, dass man die Inge aus dem ersten Stock wahrnimmt, wie sie ihren Einkaufszettel mit ChatGPT vorschreiben lässt oder so. Ne? Also das ist schon auch in der Breite angekommen.
Ich glaube auch, dass da ganz viele total offen sind und viele auch ChatGPT, KI auch schon nutzen. Wir nutzen es auch. Wir erleben das ja im gesamten Unternehmen. Es hat sich noch nicht so etabliert wie das Internet. Ne? Also wir sind ja noch am Versuchen, am Testen. Es erleichtert die Arbeit beim Texten, kann ich so sagen, ne? Oder wenn ich Recherchen betreibe, wo ich früher Tage, Stunden vielleicht für gebraucht habe, das geht heute in wenigen,
ist Wahnsinn, oder?
Wenigen Minuten, unglaublich, ne? Also ja. Kann man ja jetzt vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, so eine Podcast-Vorbereitung und so ist mit ChatGPT deutlich schneller und umfangreicher, als wenn wir das von Hand machen würden. Und die Ergebnisse sind ja perfekt, über einen Podcast-Gast die wichtigsten Informationen zu bekommen und eine gewisse Struktur und so. Also schon voll angekommen. Aber es ist noch nicht so in der Produktivität, finde ich, so richtig sichtbar. Also wir beschäftigen Gott sei Dank noch die gleiche Anzahl an Menschen im HR-Bereich, im Recruiting und so. Kannst du dir da vorstellen, dass sich das nochmal grundsätzlich verändern wird, sodass die schlimmste Vorstellung ist ja, dass sich nur noch zwei Bots miteinander unterhalten irgendwie?
Ja. Ich bin ehrlicherweise weit weg davon, so diese German Angst zu bedienen, ne? So die KI nimmt uns alle die Arbeitsplätze weg, ja. Da bin ich sehr, sehr weit weg von, weil ich einfach sehe, wie viel Tolles auch dadurch entsteht. Und klar, wir nehmen die KI auch zu Hilfe, um Effizienzgewinne oder Effizienzsteigerung zu haben. Aber was ja viel, viel häufiger aus meiner Perspektive passiert, ist die Qualitätssteigerung, die wir haben. Das heißt, wenn wir, also bleiben wir im Recruiting oder auch in der Podcast-Vorbereitung, wenn es darum geht, jetzt irgendwie Dinge aufzubereiten, und ich habe vorhin ja schon gesagt, es gibt die wenigsten Recruiter, die redaktionell gut ausgebildet sind, die sind auf einmal in der Lage, mit ChatGPT und Co. richtig tolle Texte zu schreiben. Und wenn du dich dann ein bisschen weiter damit beschäftigst, dass du halt dein Corporate Wording in so einem Custom GPT reinpackst und dass der Custom GPT weiß, für welche Werte dein Unternehmen steht, wie typische Verhaltensweisen sind und so, dann kriegst du richtig, richtig gute Texte dabei raus. Und das hat erstmal nichts damit zu tun, dass irgendein Job wegfällt, sondern einfach nur, dass die Qualität, die wir auf einmal haben oder den Output, den wir haben, deutlich größer ist. Wir können auf einmal mehr machen und schneller machen. Und das kriegen wir alles hin. Das Einzige, was ich aktuell wirklich schade finde oder mit Argusaugen beobachte, wir haben ganz, ganz viele Tätigkeiten, so einfache Recherchetätigkeiten und so, ne, die wir so auf Knopfdruck mal eben jetzt automatisieren. Und das sind eigentlich Tätigkeiten, die bisweilen immer für Werkstudentinnen, BerufseinsteigerInnen und so super praktisch waren, um sich irgendwie dann in ein Themenfeld einzuarbeiten und dann irgendwann da anzukommen und dann eine Fachkraft für die jeweiligen Themen zu werden. Und da gibt es tatsächlich massive Einbrüche, dass junge Menschen nicht mehr so stark wie wir vielleicht noch die Möglichkeit hatten, in bestimmte Berufe reinzuwachsen. Und ich glaube, das fällt uns ein Stück weit auf die Füße, weil in 3 bis 5 Jahren, dann sind wir diejenigen, die jammern, dass vielleicht eine ganze Generation nicht so gut ausgebildet wurde beruflich, wie wir es vielleicht dann in den jeweiligen Jobs benötigen. Das heißt, das dürfen wir auf der Strecke nicht vergessen, eine ganze Generation mitzunehmen, auch noch Berufe lernen zu dürfen. Und zwar nicht im Wettbewerb mit der KI, sondern einfach in der Ruhe und in der Zeit, die sie brauchen, um die Dinge auch lernen zu können.
Wichtiger Aspekt, ne? Das habe ich gerade tatsächlich auch im privaten Kontext mitbekommen, wo jemand im, sagen wir, größeren Beratungsunternehmen auch unterwegs ist und sagt so, wir stellen keine Junioren mehr ein. Ich sage, ja, okay, verstehe ich für den Moment. Aber wie läuft denn die Karriere?
So, also, ne, genau, wie sollen die denn
kommen die nachher? Ja. Wo kommen die nachher? Ne? Deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt. Mit Blick auf die Uhr, Frank, ich würde dir das Wort für die letzte Frage überlassen. Du hast bestimmt noch was auf dem Herzen, schätze ich.
Ja, Marcel, wenn du Unternehmen nur eine einzige Priorität so für die nächsten 12 Monate empfehlen würdest, wo sollten Sie aus deiner Sicht jetzt ansetzen, was das Employer Branding oder Recruiting anbelangt?
Muss ich einmal eine Sekunde mehr drüber nachdenken, weil könnte viele Antworten darauf geben. Ich gebe mal eine zweigeteilte Antwort. Das eine ist das ganze Thema Skills tatsächlich sich anzuschauen. Weil, also klar, wir erleben gerade, ne, wie sich bestimmte Kompetenzen ein Stück weit verschieben. Und ganz konkret sieht das so aus, wir schreiben nach wie vor Stellen aus für Jobs, wie sie in den letzten Jahren ausgesehen haben. Wir schreiben aber Jobs zum Beispiel nicht so aus, wie sie in Zukunft aussehen werden, weil wir überhaupt gar keine Ahnung davon haben, wie sie in Zukunft aussehen werden. Das ist aber insofern schwierig, weil, ne, wenn ich jemanden quasi auf Basis eines Vergangenheitsprofils einstelle, also nicht die Person, sondern das Vergangenheitsprofil der Stelle, dann stelle ich ja eine Person dann hinterher ein, die automatisch schon ab Tag 1 ein Skills Gap hat. Also die muss dann unbedingt weiterentwickelt werden, um in 3 Jahren immer noch genauso gut in dem Job arbeiten zu können. Also das wird ein ganz großes Thema sein, quasi wie wir es schaffen, eine skills-orientierte Organisation aufzubauen und zu managen. Und das andere, was ich mir wünschen würde, wäre Kongruenz im Verhalten. Also gerade auch im Sinne von Employer Branding. Was meine ich damit? Wenn ich so Unternehmen erlebe, die von sich als Familie sprechen, die von sich in höchsten Tönen sprechen, ja immer dann, wenn die Zeiten gerade rosig sind, und dann kriegst du ständig im Moment so Meldungen wie Konzern XY wird sozialverträglich die nächsten 5000 Leute abbauen und sowas. Das ist kein kongruentes Verhalten im Sinne eines nachhaltigen Employer Brandings. Ja? So, das heißt, entweder seid vorher schon ehrlich und sagt den Leuten, dass wahrscheinlich nicht jeder mitkommen kann auf dieser Reise und wir schon auch mit einer dezimierten Belegschaft in die Zukunft gehen werden. Wenn ich das klar transparent mache, einen ordentlichen zeitlichen Vorlauf gebe, den Leuten die Möglichkeit gebe, auch an dieser Veränderung mitzuarbeiten, dann ist das für mich deutlich ehrlicher, als quasi den Leuten das Blaue vom Himmel zu versprechen und dann doch nicht zu liefern. Also das finde ich ein extrem großes Problem, und das fällt den Leuten dann oder fällt den Unternehmen dann wahrscheinlich hinterher auf die Füße.
Ja, klingt ja sehr sinnvoll.
Gehen wir mit, Michael. Ja. Ne?
Absolut. Und gerade dieses Wort Familie im beruflichen Kontext ist wirklich für mich auch ein Trigger. Also da hast du ein schönes Beispiel nochmal gewählt. Weil wenn dann wirklich auch bitte richtig, also dann wirklich Familie, so wie privat auch Familie ist, so mit allen Konsequenzen.
Ich nehme auch da immer ganz gerne das Beispiel, ich kann doch zu meiner Tochter nicht sagen, mein liebes Kind, wir sind mit der Performance deines Zimmeraufräumens nicht zufrieden und deswegen werden wir uns trennen. Ja, also, das funktioniert nicht. Ja? So, und das ist auf etwas länger angelegt.
Trotz dritter Mahnung.
Genau, trotz dritter Mahnung. Ja, Eskalationsstufen und so. Und das ist ein Wert, den kann ein Arbeitgeber nie liefern. Deswegen würde ich da, wenn es schon eine Metapher sein muss, eine andere Metapher wählen. Also ne, ein Team wie im Sport oder eine Crew oder sowas, das funktioniert eher, aber eben nicht diese Familienmetapher, die ist total ausgelutscht. Wobei fairerweise muss ich auch sagen, googelt mal bitte, oder auch vielleicht an alle HörerInnen in dem Moment, googelt mal bitte den Suchterm bei Google. Werden Sie Teil der Familie? So, das ist ja ein Satz, der wird ausschließlich auf Karriereseiten verwendet. Ich hab mir den Spaß mal zuerst 2014 gemacht. Da gab es irgendwie 2,4 Millionen Treffer. Das letztes Jahr, glaube ich, zuletzt gemacht. Da waren wir jetzt irgendwie bei 248 Millionen Treffer. Also es ist auch absolut generisch.
Ja. Absolut, aber auch ein wichtiger Aspekt, egal wie wir es jetzt nennen, ob Familie oder Team. Ich glaube, die Mitarbeitenden arbeiten gerne bei einem Unternehmen, wo sie sich heimisch fühlen, wo sie Freunde treffen, vielleicht Familie auch treffen, dass es sich so anfühlt, je nachdem. Also die Arbeitsatmosphäre spielt natürlich eine immens große Rolle für die Mitarbeitenden. Und ja, ich glaube, die Kunst ist, das dann richtig zu transportieren, aber auch authentisch als Arbeitgeber zu bleiben. Ich glaube, es gibt noch viele Familienunternehmen, die es gut hinkriegen, und manchmal lesen wir halt von denen, oder viel öfter natürlich von denen, wo es nicht so gut umgesetzt wird, der Familiengedanke von den Unternehmen entsprechend. Genau, ja, ich glaube, wir könnten wie immer mit unseren Gästen und mit dir auch ganz besonders noch ganz, ganz lange sprechen. Marcel, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst und tiefe Einblicke gegeben hast mit deiner Erfahrung von deiner Erfahrung als Berater, aber auch vorher aus ganz vielen Unternehmen eben entsprechend. Herzlichen Dank dafür. Hat uns sehr gefreut, dass du hier zu Gast bei uns warst.
Ja, danke euch für die Einladung.
Sehr schön. Super, ja, genau. Dankeschön. Tschüss und auf Wiederhören an alle Hörerinnen und Hörer. Und dann bis zur nächsten Folge.
Ja, tschüss. Bis dann.
Ciao.
Glück auf.
Sehr schön. Hat immer
das auch. Das war der Digitales Employer Branding und Recruiting Podcast. Eine Produktion der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert.